Danke.
So werden kleine Dinge zum ganz großen Problem. Manchmal werden auch ganz große Probleme zu kleinen Dingen. Auch gut so. Aber von großen Problemen, die groß sind und wichtig zu nehmen sind, jetzt bei Nehemia. Andrea hat uns auf die Spur geführt. Das war gar nicht so einlinig, wie wir es uns manchmal denken. Israel war im Exil, 70 Jahre später kommen sie zurück, bauen die Stadt auf und dann ist alles wieder klar. Nein, historisch, vielleicht ahnt ihr es oder wisst ihr es, ging das gar nicht so auf einmal. Manche Dinge im Leben brauchen Zeit. Das Ende des Exils, kleine Geschichtseinheit, 538 vor Christus, eine erste Gruppe kommt zurück von den verbannten Israeliten unter einem Fürstenführer Serubabel. Erstes großes Projekt, der Tempel soll wieder erstehen. Klar, die kulturelle Mitte Israels, mehr noch, das Zentrum des Gottesdienstes. Wie kann ein Haus bestehen, wenn nicht zuerst Gottes Haus gebaut wird? Klammer auf, genauso wie die Korntaler damals gesagt haben, erst der Saal, dann das eigene Haus. Es gehen einige Jahrzehnte ins Land, es gab eine zweite Rückkehrerwanderwelle, von der erzählt uns wieder das Esra-Buch. Und da ging es jetzt um die Füllung. Steine allein machen es nicht, leere Räume sind es nicht, sondern Gottes Fülle, Gottes Anwesenheit, auf die kommt es an. Gottesdienst und Volk wird neu reformiert. Und noch einmal ein paar Jahre später sind wir dann endlich bei Nehemia. Ihr merkt, das sind größere Zeitabschnitte. Der kommt mit Sondergenehmigung seines Königs Artaxerxes und baut jetzt den Schutzwall. Dass das, was drinnen kostbar ist, Tempel, Gottesdienst, dass das auch von außen gesichert ist. Und zum Gotteshaus gehört auch Gottes Wort. Reformation beginnt nicht erst, wenn Strukturen wieder aufgestellt sind, sondern Reformation beginnt dann, wenn die Konzentration auf Gottes Wort stimmt. Und wenn das Äußere dann auch noch passt, oh, wie wunderbar. Und dann wird Nehemia aus irgendwelchen Gründen noch einmal zurückgerufen. Er war Mundschenk und deshalb nicht nur Fußläufer, sondern wichtiger Berater seines Königs. Vermutlich waren 12 Jahre, die er in Israel war, schon viel zu lange. Er muss noch einmal zurück nach Susa, Richtung Osten und überlässt dieses angefangene, intakt gemachte Werk denen, die da bleiben. Und dann kommt Nehemia zurück und es geht ihm wie, ja, ich kenne das aus meinem Leben auch, es gibt verschiedene Phasen. Wir wünschen uns, dass das einmal anfängt mit Jesus und dann so kontinuierlich, stetig ansteigend Linie nach oben. Aber Glaube hat etwas von Aktienkurs an sich. Da geht es manchmal mit Hoch und Tiefs und da läuft es manchmal grandios und anderweitig spüre ich, es geht nicht. Wird zum Krampf. Manchmal ist die Bibel ein Wort Gottes, das ich gerne in die Hand nehme und begeistert lese. Und es gibt auch Zeiten, da ist es höchstens Pflichterfüllung oder ich lasse morgens gleich den Deckel zu. Vielleicht ist es bei euch anders, aber es gibt so heiß und los. In so ein Low kommt Nehemia zurück. Es hat sich längst nicht alles durchgesetzt, was er damals initiiert hat. Manches ist eingeschlafen, müde geworden. Und dieses Wort aus Nehemia 8, Mensch, die Freude am Herrn ist eure Stärke, die war vielleicht eher, die Freude am Herrn ist unsere Routine. Man macht sein frommes Programm. Ja, sonntags großer Saal, mittwochs Hauskreis, freitags helfen im Kinderclub. Aber das ist etwa der Normallauf. Das sprüht nicht mehr. Kann man das denn sprühend machen? Kann man das mit einer Pille oder mit einem Trachee begeistern? Nein, es braucht Gottes Geist neu. Und so kommt der Nehemia zurück und sieht betrübt, was los ist. Die Luft scheint raus. Und wenn ihr dieses letzte Kapitel in Nehemia einmal lest, dann werdet ihr vielleicht erschrecken. welche Verben Nehemia dort nimmt, welche Handlungen er nimmt. Ein paar. Ich, Nehemia, ordnete an. Ich warf aus dem Tempel hinaus. Ich schalt sie. Ich setzte sie über zu regeln. Ich widerlegte sie. Ich befahl. Ich verfluchte. Ich verlangte einen Eid von ihnen. Ich jagte sie weg und ich reinigte den Tempel. Also Komfortzone sieht anders aus. Nehemia kommt zurück und sagt, los, raus aus dem Sonntagssessel. Eingeschlafene Fromme sind keine Freude. Eingeschlafene Fromme sind eine Last. Gott will leben und Gott will nicht Gleichlauf. Immer wieder von Sonntag zu Sonntag. Gott will Verbindlichkeit, will Verbindung, will Lebensatem. Unser Glaube soll etwas sein, unsere Beziehung zu Gott wie ausatmen und einatmen, loslassen und Kräfte sammeln, tun und lassen in einem richtigen Rhythmus. Wer immer hamstert, der wird kaputt. Und wer immer im Sessel zurückzulehnt, der wird geistlich träge, übergewichtig. Schauen wir hinein in dieses 13. Kapitel. Was denn dieser Nehemia jetzt seinem Volk mitgibt? In Stammbuch schreibt mehr noch, wo er sie herauskitzelt, herausfordert. Gott baut auf. Und das Grundmotto heißt, für Gott, für ihn. Das wird ganz praktisch. Eigentlich erwarten wir am Ende dieses Buchs so eine kleine finales Feuerwerk. Was alles geklappt hat, weil das alles gut geworden ist. Am Ende ein großartiger Lobpreis für Gott, der dieses Werk Mauer zurück ins Heimatland geschenkt hat. Jetzt kann doch alles gut werden. Auftakt zu einer großen Zukunft. Aber was wir lesen, sind ganz konkrete Missstände und Handlungsanweisungen. Eben Glaube für den Montag, Jesus für den Werktag. Und es ist gut, wenn wir heute am Sonntag das hören, weil wir brauchen heute die Motivation, aber auch die Berufung für morgen, Montag. Und die Sendung für Dienstag und den Auftrag für Mittwoch. Und auch die Platzanweisung für Donnerstag und Freitag. Weiter Raum für Gott. Das Erste. Dahinter steckt immer eine kleine Geschichte, ein kleiner Missstand. Was war das? Als Nehemia dort in Susa war, wurde Eliashab hoher Priester, erster Diener, Oberpfarrer, Papst von Jerusalem, würde ich fast sagen. Und dieser Eliashab, der war so ein Kompromissler. Auf allen Schultern Wasser tragen, das macht mich beliebt bei jedermann. Auch bei Tobia. Und Bibelleser wissen, Tobia, das ist für Nehemia ein rotes Tuch. Nehemia kam und Tobia war durchweg der Gegenspieler. Zuerst versuchte er es mit Widerstand, dann mit Unterlaufen, dann mit Trickserei, dann mit Attentat. Dieser Tobia hatte nur ein Ziel. Die Mauer darf nicht werden. Israel brauchen wir nicht. Und jetzt hat dieser Tobia eine neue Strategie. Er schmeichelt sich ein bei Eliashib, dem hohen Priester. Und es gelingt ihm, irgendwo im Tempel ein paar Kammern zur Untermiete zu kriegen. Quasi, als ob sich jemand von euch im Saalkeller hier einmietet. So eine Zelle und dann kommt der persönliche Gerümpel unten rein. Klingt völlig harmlos. Kann man ja machen. Freundlichkeit. Ist aber nicht harmlos. Denn es waren genau die Kammern im Tempel, die dieser Tobia für sich reklamiert hat, die eigentlich vorgesehen waren, dass der Zehnte Israels dort eingelagert wurde. Quasi, das war die Speisekammer Gottes, sage ich mal ganz lapidar. Da hat man die Erntedankgaben eingelagert. Das war ganz wichtiger Raum für Gott. Und jetzt kommt dieser Gotteskritiker Tobia und nimmt den Speicherraum dort für sich in Anspruch. Klar, dass Nehemia zurückkommt und sagt, Moment, wie viel Raum haben wir für Gott? Persönlich, wie viel Raum habe ich für Gott? Wie sieht mein Keller und meine Bühne aus? Was ist dort alles gelagert? Was ist da alles abgestellt an Vergangenheit, an Erfolg, an Niederlagen? Was trage ich alles als Poesiealbum oder Erinnerungsalbum mit durch mein Leben und komme nicht davon los? Schaff doch weiten Raum für Gott. Raus mit dem persönlichen Krempel von Tobia. Und Nehemia ist nicht schüchtern, der lässt wirklich den Umzugslaster kommen. Der Raum muss leer werden für Gott. Ihm gehört das, was wir haben. Für uns in meinem Leben. Wie viel Raum ist besetzt, bestellt, verstellt, belegt? Und wenn Gott kommt, dann hat er keinen Platz. In seinem eigenen Haus in Jerusalem nicht, bei mir nicht. Ich kann euch jetzt kein Lebensrezept geben. Es sind eher Anfragen, aber sehr konkrete, die dieses Nehemia-Buch uns am Ende mitgibt. Wie viel Raum hat Gott bei mir? Noch den Zusatzraum? Oder bin ich bereit, sogar auszuräumen für ihn, klar zu machen für ihn, loszulassen für ihn? Mensch, schaff doch weiten Raum für Gott. Das Loslassen, das ist nur am Anfang Verzicht. Am Ende füllt Gott die Kammern mit seinen Gütern, mit den Erstlingsfrüchten, mit der Erntedankgabe, mit bester Qualität aus Garten und aus Feld. Weiten Raum für Gott. Und dann gibt es eine zweite Reformation, die Nehemia durchführen muss. Mein Besitz, mein Geld für Gott. Was steckt dahinter? Originalton, Kapitel 13, Vers 10. Und, sagt Nehemia, als ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren, Leviten waren die Tempelpersonal und die wurden versorgt durch die Opfer der Gemeinde, kann man nachvollziehen. Das Opfer blieb aus. Als also die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten am Tempel, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land, da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird Gottes Haus vernachlässigt? Und ich holte sie wieder zurück und stellte sie in ihren Dienst. Gemeinde hat sich eingerichtet. Der Zehnte für Gott reicht auch nicht der Zwanzigste. Ein 50er fürs Opfer reicht nicht auch ein 20er. Es wurde berechnet. Nein, ich mache jetzt keine Zahlenrechnung auf, schon gar keine Prozente. Es geht um das Kapieren dahinter. Hier wurde etwas zurückgehalten fürs Persönliche und Gottes Haus und Gottes Volk und der Gottesdienst, der war der Leidtragende. Klar, wenn die Priester nicht mehr bezahlt wurden vom Opfer, dann mussten sie den eigenen Acker anbauen. Und die Zeit fällt dann wieder für den Lobgesang, für die Ehre Gottes, für den Lobpreis. Nehemia fährt hinein. Das gab kein nettes Plauschgespräch auf dem Saalplatz. Das war Krisengespräch im Kirchengemeinderat von Jerusalem, im Brüdergemeinderat dort. Er schalt sie. Nein, gebt nicht weniger, sondern seid freigebig. Und jetzt kann man das mit dem 10. Jahr so oder so berechnen. Wir haben das in der Gemeinde als freiwillige Praxis, den 10. für Gott. Richtig viel. Da bleibt ja nur noch 90% für mich. Aber denkt mal umgekehrt. Was ist das für ein Gott, der nur 10% will und 90% mir gibt? Also wenn es früher auf dem Pausenhof galt, die Süßigkeiten zu teilen, also wenn ich da 50-50 mit dem Freund gemacht habe, dann war ich schon sehr großzügig. 16 Stücke Ritter Sport, 2 für den und 14 für mich, das ist doch fair. Was ist das für ein Gott? Junge, Mensch, du kriegst 90%, 10% für mich. Wie gesagt, es geht nicht um die Zahlenrechnung, um die Prozentzahlen, es geht um das dahinter. So versorgt Gott, ganz für Gott, mein Geld, meinen Besitz für ihn. Damit am Gottesdienst wieder gesungen wird, damit im Tempel Gottes Lob nicht verstummt, damit 24 Stunden mal 7 Tage gebetet wird. Andere ermächtigen, dass sie Gott dienen, wo ich vielleicht nicht den Ruf habe in den vollzeitlichen Dienst. Nehemia muss seine Leute hart bei der Brust nehmen. Darf ich ein ganz persönliches Fenster aufmachen? In der letzten Brüdergemeindeversammlung haben wir vorgestellt, dass wir unsere Musikarbeit intensivieren wollen und aus einer 20-prozentigen Einstellung, so ihr mitzieht und das Geld gibt und das euer Thema wird, zu 50% machen. Wenn die Sänger damals am Tempel bezahlt und ertüchtigt wurden, Gott zu loben, vielleicht schaffen wir es auch. Wir freuen uns, wenn Gemeindemitglieder sagen, ich unterstütze mit einem festen Beitrag, denn dann wissen wir im Brüdergemeinderat auch, ob das dran ist für unsere Gemeinde. Fenster wieder zu. Ein drittes, meine Zeit für Gott. Noch so ein Beispiel. Da kommen sie also. Zu derselben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und das Getreide herbeibrachte und auf Esel lud, Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte, am Sabbattag. Also man hat mit der Zeit gespielt. 6 Tage ist gut, aber warum nicht am 7. Tage auch noch ein bisschen Geschäfte machen? Das erhöht den Börsenkurs. Das gibt mehr Rendite. Dann sind die Aktionäre zufriedener bei der Versammlung. Und so wurde der Sonntag so ganz schleichend zu einem Teilalltag. Meine Zeit für den Herrn? Noch einmal, Gott will nur 10% meines Geldes und er will nur einen von 7 Tagen für sich. Wie bescheiden und wie reich lässt er uns zurück. 6 Tage gibt er mir, gibt er uns fürs eigene, dann ist der eine Tag für ihn. Aber wem sage ich das? Ihr seid hier, ihr lebt das ja, ihr seid zum Gottesdienst gekommen, ob gern oder verpflichtet, aber ihr seid da. Aber dass das weiterwirkt und dass wir an unserem Platz vielleicht auch Spuren hinterlassen können, dass Gottestag geschenkte Zeit ist für uns. Nehemia muss hart reinfahren. Er beschließt sogar, dass er am Abend vor dem Sabbat die Stadttore verriegeln lässt. Und jetzt müssen die Händler draußen bleiben. Das gibt Zoff. Das gibt Unruhe. Nehemia geht ins Risiko. Aber für Gott riskiert er etwas. Und lässt die Händler klar sagen, bitte bleibt lieber ganz weg, dann verzichten wir auf euch, auf euren frischen Fisch und euren guten Wein. Aber Gott geht vor. Und wenn ich das herunterbreche für uns, für mich, meine Zeit für Gott. Ich kann nur über meinen Kalender verfügen. Ihr macht's für euren. Aber wo will er mich haben? Und wo gibt er mir frei? Er will mich nicht wie hier als Esel, als Lastenträger. Er will mich auch nicht als einer wie hier, als Beispiel, als Kelterträger, der immer unten steht und gedappt wird und vielleicht weiterdrückt. Gott will mich als kostbares Gegenüber. Will mich als Partner, als Gesprächspartner. Und wenn wir denken, wir nehmen uns heute Morgen eine Stunde oder anderthalb für den Gottesdienstzeit. Moment, falsch gedacht. Der Herr des Kosmos nimmt sich heute anderthalb Stunden für dich und für mich Zeit. Merkt ihr, wie die Perspektive wieder anders wird? Für Gott. Aus 90% werden 10, aus 7 Tagen wird einer. Aus ich komme zu ihm, heißt es, er kommt zu mir. Wie wunderbar. Und schließlich ein 4. Missstand, den Nehemia antrifft. Meine Familie oder meine persönlichen Bezüge, Beziehungen könnten wir genauso sagen, gilt für Verheiratete, für Singles, für die mit Kindern und für die ohne Kinder. Was steckt dahinter? Nehemia entdeckt, was er zurückkommt, dass das Volk liebt, ist ja gut. Schön, wenn man sich heiratet. Schön, wenn man Kinder bekommt, ein Gottesgeschenk. Aber man hat damals in Israel angefangen zu sagen, oh, die Nachbarsvölker haben auch schöne Mädchen. Und dann wurde interkulturell geheiratet. Auch das ist nicht verwerflich. Nur in damaliger Zeit war das ein Problem. Denn mit fremden Menschen kommt fremder Glaube. Kommen fremde Gebräuche. Und ein Volk, das ohnehin gerade sich mal formieren muss, braucht eine gewisse Geschlossenheit, Bindung an seinen Gott. Und alles, was diese Verbindung zu Gott, diese Verbindlichkeit verwässert, das ist gefährlich. Mehr noch, Nehemia trifft an, dass man inzwischen sprachlich in den Familien schon nicht mehr im Hebräischen zu Hause ist. Man kann die Bibel den Kindern nicht mehr vorlesen, die in Hebräisch steht, die Schriften von Mose und darum. Unsere Familien für Gott. Dass wir das wieder neu als Keimzelle entdecken. Beziehungen. Und wenn Singles gute Freunde, Freundinnen haben, dann nimm das da denkerisch mit hinein. Die Ängsten, die Gott uns schenkt, wenn wir im Glauben unterwegs sind, etwas Kostbares. Nehemia nimmt dieses ganz heikle Thema in den Mund. Auf den Schreibtisch. Gibt Eheberatung, Ehepflege, Beziehungspflege. Wo kommen meine engste Bezüge vor? Die mir nächsten Menschen, die mir liebsten Menschen. Kann ich die auch mit einordnen unter für Gott? Auch die, die vielleicht an diesen Gott gar nicht glauben, aber nämlich sie betend, segnend, liebend, einfach mit hinein, mit dem Wunsch, dass die doch vielleicht auch noch zur Familie Gottes hineinwachsen. Ihr merkt schon, lebenspraktisch. Denn wenn wir einmal den Bogen größer ziehen, dann sind das die elementaren Themen des Lebens. Was prägt und bestimmt mein Leben? Wie gehe ich mit dem Geld und dem Haben um und dem manchmal Nichthaben? Wer hat Wert? Wo stecken meine Prioritäten und in welchen Bezügen bin ich unterwegs und wie bin ich dort unterwegs? In einem Kapitel das ganze Leben unter der Überschrift unter, für, mit Gott. Und dann fällt auf, dass der letzte Vers im Nehemia-Buch rausfällt. Nicht nur der, viermal in diesem Kapitel bricht er plötzlich hinein in ein O Herr. Wollt ihr das genau hören? Kapitel. Mein Gott, gedenke an mich um dessen Willen und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Da nimmt einer die großen Themen des Lebens, seines Volkes, seines eigenen Kalenders immer wieder mit ins Gebet. Ich soll, glaube ich, öfters mal stehen bleiben und nicht sagen, sondern denken: O Herr, gedenke. O Herr, leite. O Herr, geh mit in die Begegnung. O Herr, sei jetzt da in der Herausforderung. Nicht, dass wir es abkoppeln. Morgens die Losung und das Gebet und dann der Tag. Sonntags der Gottesdienst und dann die Woche. Mittwochs der Hauskreis und dann der Rest. Nein, ganz organisch Gott mit hineinnehmen. O Herr, jeden Schritt, jedes Gespräch, all mein Tun, du bist da. Manchmal vergesse ich dich. Das ist keine Katastrophe. Aber immer bist du da. Das ist mein Glück. Das möchte ich bei Nehemia lernen. Viel selbstverständlicher, im Selbstverständlichsten noch mit Gott. Darf ich euch zum Schluss eine Frage mitgeben? Weil ich mir vorstellen könnte, Nehemia war nämlich genauso. Hat den Finger auf Wunde, auf heiße Themen gelegt und dann gefragt, macht ihr es denn auch so? Für Gott. Gott baut auf. Ich frage mich genauso. Welche unangenehmen Maßnahmen, für die dir der Mut fehlt, musst du ergreifen, damit Gott bei dir weiterbauen kann? Dieser Gott, der in der Gemeinde anfängt, finde ich interessant, das Lied, das wir jetzt kommen, Sonne Gerechtigkeit,